Herzlich willkommen zum feministischen Podcast mit der Mädchenmannschaft. Ein inoffizieller Jahresrückblick mit Teilen von der Mädchenmannschaft zumindest. Auch genannt In Bed with Mädchenmannschaft. Unser Femcast heute mit Magda,
Nadine
und Anna.
Und wir sitzen hier ganz locker und frisch mit Granini-Wodka und hoffentlich bald auch etwas selbstgebrauten Eierlikör. Und haben verschiedene Themen zusammengesucht, die wir heute besprechen, diskutieren möchten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist uns wichtig. Jede und jeder kann einen eigenen Podcast machen zu den eigenen Themen. Und bevor wir mit dem ersten Thema anfangen, hat Anna noch was zu sagen.
Die nachfolgend verwendete weibliche Form bezieht selbstverständlich die männliche Form mit ein. Auf die Verwendung beider Geschlechtsformen wird lediglich mit Blick auf die bessere Hörbarkeit des Podcasts verzichtet.
Dann lass uns mal mit unserem ersten Thema beginnen. Ein prominentes Thema, was lang und breit diskutiert wurde im April und auch noch in der Nachberichterstattung. Die Republika oder die Republika, wie auch immer. Anna hat daran teilgenommen und an einem Panel zu Sexismus im Netz einen Beitrag geleistet. Erzähl uns mal ein bisschen was von der Republika. Was ist das? Wer kann da hingehen?
Genau, also die, wie ich immer sage, Republika, aber das ist ja anscheinend Ansichtssache, ist eine Bloggerinnenkonferenz, die einmal im Jahr stattfindet und da treffen sich einfach ganz furchtbar viele Bloggerinnen und diskutieren zu den diversen Themen, die vorher bei einem Call for Papers eingereicht werden und dann natürlich ausgewählt werden. Und der Call for Papers für die Republika dieses Jahr geht noch bis Ende Januar, 31. glaube ich. Genau, und ich war eben bei der 2010, da saß ich mit Anne Roth und Klaus Schönberger auf einem Podium und wir hatten eine Session zum Thema Das andere Geschlecht, Sexismus im Netz. Es ging um die Stellung von Bloggerinnen und dann eben auch Bloggern, wie sich das unterscheidet, wie ob Frauen zu anderen Themen schreiben als Männer, wie Sexismus im Netz aussieht, wie man am besten darauf reagieren kann. So dieser Themenbereich grob und also passend zu unserem Thema, unser Panel wurde live gestreamt und da gab es dann eben auch einen Chat dazu, wo die Leute sich dann parallel unterhalten konnten und dieser Chat wurde dann gestürmt, das nennt man wohl einen Shitstorm, wenn sowas passiert, einfach ganz, ganz viele Kommentare geschrieben mit Copy-Paste, das hat den Chat zum Erliegen gebracht, das hat teilweise den Livestream zum Erliegen gebracht bei manchen Leuten. Ja, hat das einfach massiv gestört. Wir auf dem Podium haben davon selber nichts mitbekommen, bis wir aus dem Publikum darauf aufmerksam gemacht wurden. Und das Krasse war eben, dass das alles extrem sexistische Kommentare waren. Also es gibt diverse Screenshots von dieser Veranstaltung. Und also mein Liebster ist nach wie vor der, wo also großes Bild von mir und dann lutscht das Mikro, du Schlampe, nebendran 20 Mal steht. Ja, also das ist so ungefähr das, was passiert ist an diesem Tag.
Würdest du trotzdem noch sagen, dass Frauen Bloggerinnen daran teilnehmen sollten?
Na, auf jeden Fall. Also ganz wichtig. Es ist im Nachgang tatsächlich ganz viel, also eigentlich war es sogar fast gut, dass die Sache passiert ist, weil extrem viel darüber diskutiert wurde. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass bei ganz vielen sich sofort diese Haltung, ja, das sind halt Trolle und die muss man einfach ignorieren. Was auf der einen Seite natürlich ein berechtigter Einwurf ist, auf der anderen Seite waren es explizit sexistische Kommentare und auch wenn es Trollkommentare sind, bleiben sie ja sexistisch. Also was ich gerade zitiert habe, war ja auch nur von der harmloseren Variante. Dass darüber dann gar nicht mehr gesprochen wurde, fand ich sehr schade. Und was ich persönlich sehr schade fand, war auch, dass wir drei auf dem Podium, die wir betroffen waren davon, von den Veranstaltern der Republika,
und Veranstalterinnen.
Von den Veranstalterinnen der Republika gar nicht mehr angesprochen wurden. Persönlich, also da fand irgendwie gar kein Kontakt mehr statt. Es gab dann irgendwie einen kleinen Blogpost und der dann irgendwie darauf nochmal kurz einging oder einen Kommentar zu einem Blogpost und das war's. Und das fand ich persönlich sehr schade, weil ich hätte da schon gerne von den, als Betroffene einfach von den Veranstalterinnen nochmal was Offizielles gehört, ohne dass ich das jetzt alles ganz besonders furchtbar schlimm fand und nächtelang in mein Kissen geweint habe, aber irgendein offizielles Statement wäre schon mal nett gewesen.
Ja. Vor allem angesichts der Tatsache, dass wenn man auf einem feministischen Blog schreibt, man sowieso mit relativ viel Gegenwind zu rechnen hat. Also wenn man sich unsere Kommentare auf der Mädchenmannschaft anguckt, da wird einem meistens schlecht, im besten Falle noch ungut. So schnell kann man gar nicht klicken. wie man das moderieren möchte. Also Sexismus im Netz nach wie vor ein großes Thema, was uns dieses Jahr beschäftigt hat. Und wir wollten auch ein bisschen über sexistische Werbung sprechen, weil wir da einiges gesammelt haben auf der Mädchenmannschaft in dem ganzen Jahr. Wir haben uns im Vornherein ein paar Gedanken gemacht und ein paar besonders üble Beispiele rausgesucht. Möchte jemand anfangen?
Also was ich ganz besonders übel fand, war die Axe-Werbung in diesem Jahr. Wo eine relativ leicht bekleidete junge Dame auf einem Flugzeugträger steht und unter ihr eine Deo-Flasche von Axe bereit zum Abheben. Das Ganze wurde dann noch im, ja, also sie steht auch direkt auf der Landebahn, so dass es eigentlich eindeutig ist, wo die Flasche hin soll. Und das war eine groß angelegte Werbekampagne auf der Internetseite von Axe, konnte man dann auch so ein Spiel spielen, in dem man der Frau auf den Arsch haut, virtuell, und in diversen Männermagazinen wurde die Werbung beigelegt mit so einer Art Hologramm, wo sich dieses Bild, also das Bild des Plakates dann nochmal verändert hat und die Frau dann entweder weniger anhatte oder die Dose irgendwo anders war, ich weiß nicht mehr. Es war jedenfalls ganz so schrecklich. Und da haben wir auch unsere Leserinnen und wir haben dann den Werberat angeschrieben, der das natürlich überhaupt nicht sexistisch oder irgendwie frauenfeindlich oder irgendwie bedenkenswert fand. Ja, das war so meine Aufregerin, was sexistische Werbung angeht.
Ja, ein weiteres Highlight in der Reihe sexistische Werbung, beziehungsweise ein Beispiel dafür, dass wir als Emanzen natürlich überhaupt gar keinen Spaß verstehen, wo das doch alles so lustig gemeint ist, war die Mediamarkt-Kampagne mit Mario Barth, die dann ein Plakat hatte, wo Mario Barth eben abgebildet ist und eine Sprechblase zu seinem Mund, wo dann drin steht, da kannst du alles anfassen, ohne eine geknallt zu kriegen. Total witzig natürlich, nur wir konnten wieder nicht drüber lachen. Es gab dann viel Diskussion bei uns im Blog, da haben auch unsere Leserinnen ganz wunderbar gepostet, eben auch wieder eine Beschwerde an den Werberat, der sich dann dafür bedankt hat, dass man ihm die Meinung mitteilt, die man so hat zu dieser Werbung, aber sich da sonst nicht irgendwie nicht in der Lage sah, dazu irgendwas zu sagen oder so, weil es ja irgendwie eigentlich doch alles ganz okay wäre. Ähnlich hat Mediamarkt selber reagiert, die von uns von mehreren Leuten angeschrieben wurden, die letztendlich auch nur, naja, es ist ja alles total witzig und man darf das eben alles nicht so ernst nehmen. Also ja, ein total witziges Jahr werbetechnisch liegt hinter uns, das ist auf jeden Fall klar.
Wir wissen nicht, ob wir Besseres erwarten können im nächsten Jahr. In diesem Jahr, schon das nächste Jahr. Ja, Sexismus im Netz, sexistische Werbung ist zwar ein Thema, was wir ausbreiten könnten, aber wir wollen nicht so lange verweilen, wir wollen zum nächsten Thema kommen. Ich habe als zweites hier von Sexismus zur Piratenpartei. Das ist meine gelungene Überleitung. Wollen wir über die Piratenpartei sprechen?
Nee.
Und ihr queer-feministisches Familienprogramm?
Nee, das ist zu lame.
Zu lame?
Hm.
Nächstes Jahr vielleicht?
Ja, vielleicht stellen sie uns
dann was. Vielleicht tut sich ja auch mal was, worüber man wirklich sprechen kann bei der Piratenpartei. Dann können wir da ja gerne sprechen drüber. Aber jetzt nicht.
Okay, ich sehe, es kommt nicht so an.
Hm.
Dann keine perfekte Überleitung. Aber lass uns über Judith Butler sprechen.
Ja, absolut meine Heldin 2010. Die hat im Juni, oder was, Juli? Ich habe es vergessen, im Sommer den Zivilcouragepreis des Berliner CSD-Vereins abgelehnt und hat dies erst getan auf der Veranstaltung selbst und hat damit für einen riesigen Eklat gesorgt, weil niemand damit gerechnet hat. Sie hat es im Vorfeld nicht angekündigt. Sie hat lediglich sich im Vorfeld mit mehreren Verbänden und Vereinen aus Berlin zusammengesetzt, unter anderem Les Migras und Suspect und
Glad. Glad?
Ja. Und Reach Out und den Veranstalterinnen des Transgenialen CSD. die ihr dann so ein bisschen berichtet haben, wie das in Berlin meistens so abläuft mit dem Berliner CSD, wie sich der Schwulen- und Lesbenverband Berlin-Brandenburg zu Thematiken äußert wie Migrantinnen und der migrantischen Community in Berlin. Und die sind bereits mehrmals aufgefallen durch rassistische Äußerungen, durch rassistische Kampagnen, weil Teile der schwul-lesbischen Community, zumindest in Berlin, für Berlin, davon ausgehen, dass homophobe Gewalt von grundsätzlich in Anführungszeichen Ausländern ausgeht. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft wird ja nicht angesprochen, die ist grundsätzlich nicht homophob, weil wir haben ja Volker Beck und Guido Westerwelle und so. Das fand Judith Butler logischerweise auch ein bisschen uncool und deswegen ist sie nach Berlin gekommen und hat gesagt, dass sie das ziemlich scheiße findet, dass die schwul-lesbische Community gemeinsame Sache macht mit Rassismus. Quasi der Kampf gegen Homophobie instrumentalisiert wird, um sich rassistischen Praktiken zu bedienen. Der Aufschrei war natürlich groß in der schwul-lesbischen Community und auch seitens der Veranstalterinnen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das als respektlos empfunden wurde, Judith Butlers Verhalten. Und irgendwie, nachdem da ein, zwei Wochen Aufschrei war und Judith Butler nochmal durch alle Medien durchgerodelt wurde und Interviews gegeben hat und sich alle nochmal äußern konnten, war das Thema schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwie eine wirklich nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus innerhalb der homophoben Community, würde ich schon sagen, der homosexuellen Community und auch innerhalb der queeren Gemeinde stattfand. Oder dass die Veranstalterinnen des Berliner CSD jetzt mehr mit den Vereinen zusammenarbeiten, die eben auch am transgenialen CSD beteiligt sind oder viel machen zur Verschränkung von Rassismus und Homophobie. Bleibt abzuwarten, was jetzt im kommenden Jahr oder in diesem Jahr passiert. Aber definitiv cooles Statement von Butler und ja, das war so mein Highlight in diesem Jahr.
Wir sprechen jetzt über Hebammen.
Okay,
das war eine gute Überleitung. Ich bin hier...
Von Homos zu Hebammen.
Von Homos zu Hebammen. Ich bin hier gezwungenermaßen die Moderatorin geworden, merke ich gerade.
Ja.
Ganz schlechter Einfall. Wir haben unsere Hebammen-Expertin leider nicht hier, aber wir haben im Vorfeld getwittert und geemailt und angerufen.
Hebammen.
Soll ich mal?
Ja, mach mal.
Ja, also eigentlich ist Helga unsere Hebammen-Expertin, die ist ja, wie gerade schon erwähnt, heute leider nicht da. Es ist so, dass die Berufshaftpflicht für Hebammen angehoben werden sollte, beziehungsweise angehoben wurde auch dieses Jahr. Die sollte oder ist fast verdoppelt worden, was praktisch gesehen für viele Hebammen bedeutet hat oder bedeutet, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Das betrifft vor allem die Hebammen, die natürlich freiberuflich arbeiten, weil die... Also und damit betrifft es auch vor allem die Frauen, die eben nicht in ein Krankenhaus möchten oder einfach eine persönliche, wohnortnahe Betreuung von ihrer Hebamme haben möchten. Und wir haben daraufhin, es gab eine Petition, eine Bundestagspetition, um dieses Thema eben da reinzuheben in den Bundestag. Und bei der hat auch die Mädchenmannschaft mitgemacht, um die eben weiter zu verbreiten und darauf aufmerksam zu machen. Die haben unglaublich viele Leute gezeichnet, viel mehr Leute, als eigentlich nötig gewesen wären. Somit ist das Thema zumindest mal aufgegriffen worden. Es hatte dann zur Folge, dass es ein Treffen immerhin mit der Vorsitzenden des Hebammenverbandes und Herrn Rösler gab. Das war wohl in, wie war das so schön formuliert, in wohlwollender und wertschätzender Atmosphäre fand das statt. Mehr ist letztendlich aber auch nicht zu vermelden. Also ich möchte das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber letztendlich ist es so, dass es da zwar Zahlungen gab und da auch da ein bisschen was geändert wurde, was den Satz für die Krankenhausgeburten angeht, aber das letztendlich halt auf das eigentliche Problem relativ wenig Einfluss nimmt, wenn man das genau durchrechnet. Und der letzte Stand ist jetzt, dass schon über 400 freiberufliche Hebammen tatsächlich aufhören mussten zu praktizieren, weil sie sich schlicht und einfach nicht mehr leisten können, ihrem Beruf nachzugehen. Und da sind wir sehr gespannt, was sich da noch tun wird im nächsten Jahr. Also ob das jetzt wirklich der Stand ist und oder wann sich da auch was tut. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren, wenn es dann irgendwann gar keine freiberuflichen Hebammen mehr gibt. Man weiß es nicht. Ja, das war kein so schönes Thema dieses Jahr.
Schön war, glaube ich, trotzdem anzumerken, dass über 180.000 Stimmen gesammelt wurden. Ja. Das heißt, dass es ein Thema ist, das doch ganz viele angeht. Ich meine, wir sind alle geboren worden. Wir können uns alle irgendwie mit einer, oder haben zumindest alle eine Mutti. Und eine schöne Anekdote dazu. Barbara hatte uns in einer E-Mail mal mitgeteilt, dass sie auf einer Veranstaltung in Gießen daran teilgenommen hatte und die Präsidentin des Hebammenverbandes kennengelernt hat. Und die unter anderem dann auch der Mädchenmannschaft oder vielleicht Initiativen, die von Blogs oder Organisationen wie der Mädchenmannschaft durchgeführt wurden, auch dazu beigetragen haben, dass so viele Unterschriften zusammenkamen und dass es doch medial zu einem Thema wurde, auch wenn der Kompromiss letzten Endes nicht so zufriedenstellend war, wie Frau sich das gewünscht hätte.
Na, der Beruf der Hebamme ist einer, der einfach, wenn man gerade nicht selber schwanger ist oder keine Schwangere direkt in der Umgebung hat, einer ist, den man, glaube ich, leicht vergisst, wie wichtig der ist und was das eigentlich bedeutet. Und das wird halt eben erst dann interessant, wenn es einen selber betrifft. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. Und diese Petition hat das doch auch insgesamt mal einfach das Berufsbild der Hebammen nochmal in den Fokus auch der Leute gerückt, die sich da bisher einfach keine Berührungspunkte damit hatten.
Wir stürzen von einem Thema ins nächste.
Burkas.
wir wollten es eigentlich dreistimmig singen. Es hat nicht ganz geklappt. Wir werden uns zum nächsten Femcast verbessern. Wir sprechen jetzt mal über Burkas. Weil es im letzten Jahr zu einem riesigen Thema wurde, weil in verschiedenen europäischen Ländern Burka-Verbote bzw. Vermummungsverbote ausgesprochen wurden. Also wir sprechen von Frankreich, von Belgien. Lanchi macht die Schokolade auf, um das zu ertragen. Also wir sprechen von Frankreich, von Belgien und von Spanien, teilweise auf kommunaler Ebene, zum Beispiel in Barcelona, wo die sogenannten Vermummungsverbote eingeführt wurden, was im Endeffekt Burka-Verbote waren. Und dann Burka-tragende Frauen im Falle des Falles, dass sie diese Burka in der Öffentlichkeit tragen, mit Geldstrafen oder Gefängnisstrafen zu rechnen haben, beziehungsweise die Verwandten, die sie dazu zwingen. Das mag unterschiedlich sein in verschiedenen Ländern. Das wurde kontrovers diskutiert, nicht nur in der Blogosphäre, sondern auch in Mainstream-Medien. Und es wurde eine sehr theoretische Debatte daraus. Darf man die Burka verbieten, sollte man die Burka verbieten? Häufig schwierig. Ich hatte darüber einen Beitrag geschrieben, in dem ich argumentiert habe, dass das Tragen der Burka oktroyiert, eventuell von Verwandten, dann aber auf der anderen Seite diese staatlich verordnete Enthüllung, vielleicht zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Also, dass es beides Zwänge sind, die in der Situation von Frauen nichts verändert. Und dass so ein Burka-Verbot erstmal nicht dazu beiträgt, dass sich bestimmte sexistische, unterdrückende Strukturen verändert, sondern dass man sich vielleicht dieses nervigen Kleidungsstücks entledigt in der Öffentlichkeit, aber nicht wirklich, wie gesagt, Strukturen damit angeht. Wie gesagt, eine sehr theoretische Debatte, wo ganz viele verschiedene Perspektiven reinkommen. Also wo man auch im Endeffekt sagen muss, und da können wir vielleicht auch in eine kleine Diskussion einsteigen, wenn ihr das wollt, dass es keine definitive Antwort gibt. Also es ist durchaus möglich, es sollte durchaus möglich sein, in einigen bestimmten Kontexten zu sagen, es macht durchaus Sinn, ein Burka-Verbot auszusprechen. In anderen Kontexten wiederum nicht. Also wir haben eine sehr westlich-weiß zentrierte Debatte geführt. Hier in Deutschland zum Beispiel, es haben sich auch nicht viele Burka-tragende Frauen dazu geäußert. Jedenfalls sind mir nicht viele Artikel oder Blog-Einträge bekannt. Das heißt, auch da wurden wieder bestimmte Perspektiven vielleicht nicht öffentlich gemacht oder wir haben nichts davon gehört oder mitbekommen. Und es ist eine sehr schwierige Debatte, auf die es, wie gesagt, keine Antwort gibt, so schnell ad hoc, sondern die sehr kontextabhängig ist, die aber sehr verbohrt teilweise geführt wurde.
Also auffällig bei der Debatte und auch worüber ich vorhin sprach, Judith Butler, ist ja, dass versucht wird im Namen von Freiheiten und Gleichberechtigung, also im Fall der Burka das Abschaffen von Sexismus, im Fall von der homosexuellen Community das Abschaffen der Homophobie oder zumindest die Reduktion davon, dass argumentiert wird, wir sind also die westliche Zivilisation sei gegen Homophobie und Sexismus und müsse das möglich machen mittels eines Burka-Verbots. Also Rassismus wird reproduziert im Namen von im Namen des Kampfes von gegen Sexismus, gegen Homophobie, wird instrumentalisiert. Hm. Und offensichtlich ist vielen Leuten nicht klar, worum es geht, nämlich im Zurückdrängen von anderen Religionsgemeinschaften in Europa. Und das wird verschleiert mit dem Argument, wir seien ja so pro Frauen und wir wollen die Rechte der Frauen stärken und wir wollen die Rechte der Homosexuellen stärken. Aber eigentlich geht es nur darum, sich abzuschotten und sogenanntes weißes Kulturgut zu sichern, wie auch immer das aussehen soll.
Ganz klar muss man sich bei solchen Sätzen immer die Frage stellen, wer profitiert davon und wer nicht. In den meisten dieser Länder, die genannt wurden, Frankreich, Belgien, Spanien, leben ganz wenige Frauen, die eine Burka tragen. Es sind verschiedene Zahlen rumgeschwört. Die niedrigste angelegt, 150, glaube ich, in Belgien. Das heißt, da werden Gesetze für 150 Frauen gemacht. Da muss man sich schon fragen, wer entscheidet es eigentlich, wer profitiert davon? Also nützt es uns, dass diese Frauen eventuell dann gar nicht aus dem Haus gehen wollen, können, wenn es so ein Verbot bekommt? Also welche Strukturen werden da verändert? Oder nützt es nicht eher der Mehrheitsgesellschaft, die sich sozusagen diesen Burka tragenden Frauen entledigt, also aus der Sicht verschwunden ist, aber tiefer liegende Sexismen oder Unterdrückungsmechanismen überhaupt nicht bekämpft werden?
Anna?
Also du kannst auch sagen, dass du dich irgendwie da gar nicht positionieren möchtest, weil ich finde, das ist eine sehr schwierige Debatte. Ich finde, also, man redet sich da auch um Kopf und Fuß und Hand und Pobacke.
Ja, ich finde das für mich ist das ein sehr schwieriges Thema. Es ist gar nicht so, dass ich mich da nicht positionieren will, sondern ich weiß nicht genau, wo ich mich wie positioniere oder positionieren soll, weil weil ich einfach, also mir geht es einfach so, ich habe mit dieser Verschleierung, ich habe damit Probleme. Mhm. So, ich kann nicht sagen, warum, oder ich kann nicht sagen, also nee, ich habe nicht mit der Verschleierung Probleme, sondern ich habe damit Probleme, was es in mir auslöst, was ich damit verbinde, wenn ich das sehe. So, jetzt wirklich mal ganz allgemein und vorsichtig formuliert. Und ich würde deswegen auch nicht allen Leuten, die da für solche Verbote sind, also die ich auch, also da gehe ich voll mit euch konform, das ist Unsinn, betrifft auch einfach viel zu wenig Frauen oder irgendwie, ja, da geht es um andere Sachen als um die Rechte der Frauen, aber ich würde nicht allen Leuten, die hinter diesen Gesetzen stehen, aus der Bevölkerung unterstellen wollen, dass sie einfach nur wollen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft jetzt halt das Sagen hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass es einfach im Moment leider ganz oft die einzige Form ist, wie Menschen sich damit auseinandersetzen können, mit diesem ganz großen Problembereich oder mit diesem ganz großen Thema. Und dann müssen sie eben sagen, bin ich für ein Burka-Verbot, ja oder nein? So, und das ist irgendwie das Einzige, wie man irgendwas dazu sagen kann. Und das finde, also ich glaube halt, dass die Debatte einfach wo ganz anders geführt werden sollte oder dass da ganz viele Informationen mir auch fehlen, um mir da wirklich ein Bild über manche Sachen zu machen. Und dass es aber halt auch schwierig ist zu sagen, ja, also ich würde, wie gesagt, ich würde jetzt nicht einfach sagen, die Leute wollen, finden halt alle nur die weiße Mehrheitsgesellschaft doof und wollen die Frauen irgendwie halt aus ihrem Blickfeld haben. Das ist, glaube ich, nicht der Antrieb, den ich da allen Leuten unterstellen möchte, die hinter so einem Verbot, die dann vielleicht für so ein Verbot sind, weil es ihre einzige Möglichkeit ist, etwas auszudrücken, was sie empfinden. So. Mhm. Um es mal sehr schwammig zu formulieren, aber ich hoffe, dass man trotzdem versteht, was ich sagen möchte.
Mhm. Trifft aber trotzdem so ein bisschen das, was Magda gesagt hat, dass egal welches Thema jetzt angesprochen wird, dass man immer schauen sollte, wer spricht davon zuerst, wer begibt sich in dieses Thema rein, der vielleicht vorher nie darüber geredet hat, gerade auf der politischen Ebene, äußern sich auf einmal die konservativsten Politikerinnen dazu, zu Frauenrechten, was vorher für die nie ein Thema war. Und es macht schon, gerade deshalb macht es ein Unterschied, so wenn jetzt Frauenverbände oder muslimische Verbände oder wie auch immer dieses Verbot von sich aus gefordert hätten, was sie, glaube ich, niemals tun würden. Aber für den Fall das, dann hätte man darüber vielleicht ganz anders diskutieren können. Oder sieht man zumindest irgendwie die Frauen auch, also die Menschen, die es eigentlich betreffen soll, auch fragt, was denkt ihr darüber?
Ja, genau. Also ich finde, dass diese Debatte um das Burka-Verbot irgendwie so an dem eigentlichen Themenkreis völlig vorbeigeht. So, man hält sich da. Also alle Seiten halten die einen, um sich zu profilieren, die anderen, weil sie halt so ein Ventil finden. Und es halten sich da halt alle mit irgendwas auf, was aber an dem, worum es eigentlich geht, irgendwie völlig vorbeigeht. Was für mich zum Beispiel beinhaltet, mit Frauen zu sprechen, die sich in irgendeiner Form verhüllen, warum sie das denn tun, wenn sie darauf Antwort geben möchten. Also andererseits, wer bin ich, eine Frau zu fragen, warum sie sich verhüllt? Also ich werde ja auch nicht auf der Straße angesprochen und gefragt, warum ich jetzt bitte seine Hose trage oder so. Genau, also das ist ja auch, da sind wir ja wieder bei selbst. Also ist es nicht auch ein Schritt der Selbstermächtigung, dass ich mich so anziehen und auch so verhüllen kann, wie ich das möchte? Also ich verhülle mich im Sommer auch anders, als das andere Leute tun zum Beispiel, weil ich einfach nicht so unglaublich nackt rumlaufen möchte, auch im Sommer nicht, auch wenn es sehr warm ist. Und es ist auch mein gutes Recht, dass ich das eben nicht tue. Und es ist aber auch das Recht der anderen Leute, dass sie eben anders rumlaufen und da irgendwie mehr Haut zeigen zum Beispiel. Und da steht es niemandem zu, ein Urteil darüber zu fällen oder auch nur zu fragen, warum man das jetzt macht. Also ich spreche da in der U-Bahn ja auch niemand an und frage, warum bist du denn jetzt so angezogen? Also andererseits merke ich zumindest, dass mir da einfach ganz viel Wissen fehlt. Also mir fehlt da einfach unglaublich viel Wissen oder Gespräche einfach mit Frauen oder auch Männern oder wie auch immer, um mir da wirklich ein Urteil, wahrscheinlich kann man sich auch gar kein Urteil bilden. Wahrscheinlich kann man nur immer wieder drüber nachdenken.
Weil es einfach auch zu viele Standpunkte gibt aus Theorie und Praxis, dieses Thema irgendwie zu behandeln. Selbst aus den verschiedensten Theoriezweigen, aus Projekten von, keine Ahnung, also jedes Frauenprojekt oder wie nenne ich es jetzt auch immer, internationale Entwicklungszusammenarbeit oder wie auch immer, haben dazu irgendwie einen Standpunkt so, und der auch berechtigt ist. Aber ich glaube, bei einigen Akteuren in diesem Diskurs, der zumindest dieses Jahr war, hat man klar und deutlich gesehen, welche Motivation hinter ihrer Meinung dazu steckt. Klar.
Ja, wir haben jetzt schon die Wodka nachgefüllt. Das sind so die heiß debattierten Sachen, die uns in dem Jahr beschäftigt haben.
Und wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen.
Und auch noch länger beschäftigen. Wer weiß, welches nächste Land auf interessante Gesetzesentwürfe kommt. Aber bleiben wir mal im eigenen Land und reden.
Speaking of, welche Motivation dahinter steht. Speaking of.
Bleiben wir mal im eigenen Land und reden über bekannte Damen der öffentlichen Meinung, des öffentlichen Diskurses. Ich wage es gar nicht auszusprechen. Möchtest du darüber sprechen?
Ach, ich.
Weil du hast so einen tollen Text darüber geschrieben.
Ja, also es geht um, Magda spielt an, auf Frau Christine Schröder, wie sie jetzt heißt. Ich muss auch gleich immer sagen, also ich entschuldige mich gleich, wenn ich gleich ins Köhler falle. Ich bin da einfach wirklich überfordert.
Ich falle da so manchmal ins Köhler.
Ich falle da manchmal ins Köhler, genau, was auch daran liegt, dass sie ja noch unter Köhler twittert.
Schröder ist zu lang, ist zwei Zeichen zu lang.
Ja.
Getwittert. Muss man auch mal
ihr Kommentar. Ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz natürlich von den kurzen SZ, also den SZ-Artikel kurz erwähnen, der mich ja sehr bewegt hat, wo die SZ anlässlich dieses Namenswechsels gleich mal thematisiert hat, dass sich Frau Köhler-Schröder eben zu ihrem Mann bekennen würde durch diesen Namenswechsel. Und dass sich auch immer mehr Frauen, also es ging dann darum, dass viele Frauen Brustpakt haben.
Magda, musst du auch was trinken?
Dass sehr viele Frauen eben den Namen ihres Mannes annehmen inzwischen. Und also da ist natürlich der Schluss daraus dann, dass diese Frauen sich auch zum Mann bekennen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich so wenig Männer zu ihrer Frau bekennen. Aber darum soll es ja gerade eigentlich nicht gehen, sondern um...
Aber lass mich dich nochmal ganz kurz unterbrechen. Das ist ein super geiler Werbespruch. Deutschland, immer mehr Frauen bekennen sich zu ihren Männern. Das ist wie, ich weiß nicht, 80 Millionen.
Nicht, dass du abgeworben wirst hier von so einer Werbefirma.
Ja.
Pass auf.
Die neue Du bist Deutschland-Kampagne könnte dann
von Es gab steht auch überhaupt Mann. Noch gar keine Du bist Deutschland-Kampagne.
Ja. Sie macht die neue, das ist dann Du bist Deutschland 2.0 oder sowas.
Ja. Ja. Jetzt hier nicht ablenken.
Ja, ja. Also auf jeden Fall hat Frau Schröder dem Spiegel ein Interview gegeben. Da gab es dann erstmal einen Vorabdruck. Den hat Spiegel Online hat dann so ein paar Mehrzeiler irgendwie veröffentlicht, dass das eben dann am Montag rauskäme. Und da waren dann alle schon ganz furchtbar aufgeregt, weil, um Himmels Willen, Frau Schröder hat Alice Schwarzer kritisiert. Oh Gott, wir sind alle total aufgeregt. Das hat ja noch nie jemand gemacht. Ich muss wirklich sagen, dass ich da tatsächlich echt erstaunt war, dass diese Sau so durchs Dorf getrieben wurde, weil ich irgendwie...
Ich dachte, der Satz ändert anders.
Weil ich tatsächlich nicht gedacht hätte, dass das wirklich noch irgendwen hinterm Ofen vorlockt. Aber gut, also sie hat auf jeden Fall Alice Schwarzer kritisiert, sie hat den Feminismus insgesamt kritisiert, sie hat darüber gesprochen, dass halt Mädchen gerne über Schmetterlinge Diktate schreiben und halt Jungs lieber über
Fußball.
Über Fußball, genau. Und dass es halt die Jungs natürlich, also seelische Störungen und jahrelange Therapieplätze sind vorprogrammiert, wenn Männer Diktate über Schmetterlinge und Ponys schreiben müssen. Ja, ich kann das total verstehen. Ich habe auch mit mehreren Männern aus meinem Bekanntenkreis gesprochen. Sie sind traumatisiert für ihr ganzes Leben. Genau, also um mal das ein bisschen ernster anzugehen, Frau Schröder hat ja ihr großer Feldzug ist ja der für die Jungsstärkung und sie hat eben darüber gesprochen, dass man irgendwie mehr männliche Erzieher in den Kindergärten bräuchte und mehr Lehrer in den Grundschulen und so weiter und so fort. Ist alles richtig. Was ich da an der Sache ein bisschen schade finde, ist, dass sie sich so dermaßen vom Feminismus distanziert, weil damit rennt sie bei uns offene Türen ein. In dem Moment, in dem diese Stellen besser bezahlt werden, werden vielleicht auch mehr Männer Kita-Mitarbeiter werden oder Grundschullehrer. Das ist ja das Problem.
Grundschullehrer.
Und genau, die Männer werden dann, genau, Entschuldigung.
Männliche Erzieherinnen, das ist mir auch aufgefallen.
Die männlichen Erzieherinnen. Ja. Genau, weil das ist ja immer noch das Problem, dass, also das spricht Frau Schröder in dem Interview auch an, dass die Frauen halt einfach immer nur Germanistik studieren und die Männer eben Atomphysik und dann ist es ja auch kein Wunder, dass die Frauen weniger verdienen in ihren Berufen.
Sie werden überrannt von Atomphysikerinnen.
Genau, und generell, also was mich wirklich tatsächlich schockiert hat in diesem Interview, ist also der eklatante Wissensmangel, den Frau Schröder tatsächlich dem Feminismus gegenüber hat, den sie einfach auf die Figur Alice Schwarzer völlig reduziert, sich von Alice Schwarzers Thesen aus den 70ern distanziert. Wie gesagt, Überraschung, es war so ein echter Jack in the Box irgendwie. Und ja, also das fand ich einfach, also ja, die Frau ist halt Frauenministerin und stellt sich hin und sagt irgendwie so, ja, Feminismus ist ja nur Alice Schwarzer und die finde ich halt doof, weil die wiederum Sex mit Männern blöd findet. Also das ist auch so eine völlige Verkürzung des historischen Kontextes, in dem die Texte von Alice Schwarzer wiederum entstanden sind. Also da weiß ich irgendwie auch schon wieder gar nicht mehr, wo ich eigentlich anfangen soll, das irgendwie richtig zu stellen oder mich aufzuregen, weil es einfach so in sich so bescheuert ist. Man muss aber auch nochmal sagen, dass diese beiden wunderbaren Interviewer beim Spiegel sich halt selber auch ziemlich toll fanden und also zum Beispiel dieses Referat für Jungs, das Schröder gegründet hat, dann total lustig als Referat für Opfer des Feminismus tituliert haben und oder das so genannt haben und auch generell halt total kritische und lustige Fragen gestellt haben und da, glaube ich, Schröder irgendwie so ein bisschen vorführen wollten, was sie aber selber irgendwie so ein bisschen dann in eine komische Position gebracht hat, weil eigentlich Schröder so seltsame Sachen gesagt hat, dass man da eigentlich auch keine blöden Fragen mehr stellen muss, sondern einfach sie da selber auflaufen lassen kann letztendlich. Also ganz furchtbar und die Frau ist Frauenministerin. Also ich finde es nach wie vor ganz schrecklich.
Aber wenn ich dich mal kurz
in meinem korrigieren, Shitstorm, in meinem persönlichen,
im persönlichen Shitstorm korrigieren darf, ich glaube, das Referat für Jungs oder für Männer im Bundesfamilienministerium oder Familien, Frauen, Senioren, Jugendministerium gibt es schon länger.
Aber sie haben es, ach so, Entschuldigung, ja, aber sie haben es so genannt. Halt.
Okay.
Also sie hat, stimmt, ja, sie hat es nicht gegründet?
Ich weiß
es
nicht.
Ich dachte, das ist mit der letzten Regierung etabliert worden.
Mit der letzten, also Oso, unter
Ursula.
Unter Osi.
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 Dachte ich?
Unter Osi.
Machen wir es mal. Googeln?
Ja, google doch mal. Live-Recherche mit der Mädchenmannschaft, meine Damen.
Gib mir mal ein Keyword.
Jungreferat.
Referat für Jungs heißt es.
Vor allem die.
Genau, und während Magda googelt, möchte ich auch noch kurz sagen, dass also auch der Satz von Simone de Beauvoir mit man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht, den hat sie ja auch. Also was sie da loslässt, ist halt auch unterste Kajüte. Und das versteht man halt auch nicht, wie sie sowas so missverstehen kann. Also und vor allem, dass sie auf der einen Seite sagt, nee, das stimmt ja, also das ist irgendwie doof. Auf der anderen Seite aber mit ihren Schmetterlingen und mit ihren Ponys. Also wann werde ich denn nicht zu einer Frau gemacht, als wenn mir oktroyiert wird von außen oder zu einem Mann gemacht, dass ich bitte sehr als junge Fußball toll finden soll und als Mädchen Schmetterlinge und Ponys. Ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, dass ich Ponys immer gehasst habe. Also dass ihr das auch selber nicht auffällt, dass es überhaupt nicht zusammenpasst, das finde ich alles ganz, ja. Magda, hast du ausgegoogelt?
Oh Gott, sonst muss ich noch ein bisschen schimpfen. Schlecht. Schimpf mal weiter.
Dass Schröder jetzt davon keine Ahnung hat, wundert mich gar nicht, weil sie ja von so ziemlich nichts eine Ahnung hat.
Punkt,
ja, das ist ja, das muss man jetzt auch gar nicht sagen. Wir erinnern uns nur alle gemeinsam an das sehr lustige ZDF-Video, wo sie zum Thema Deutschenfeindlichkeit gefragt wurde.
Man kann es auch ruhig mal.
Ich habe Tränen gelacht.
Das werden wir in den Kommentaren verlinken.
Ich kann auch nochmal Rassismus sagen.
Ich kann auch nochmal Rassismus sagen.
Sag nochmal zwei Sätze bitte für die das nicht gesehen haben.
Also, sie wurde mal wieder befragt zu Deutschenfeindlichkeit. Weil sie sich dachte, auch ich kann ja mal wieder erzählen,
ich dass kann nicht googeln.
Ja, also sie hat es gegründet. Ich habe gerade nochmal, ich habe es nicht gegründet. In einem Katz-Artikel, oh. Christina Schröder hat es gegründet.
Ich habe hier so eine englische.
Also ich hatte natürlich total recht und Magda hatte nicht recht.
Nee, ich habe dich unterbrochen.
Du hast mich unterbrochen.
Nee, ja, ich hatte
dir recht gegeben, um jetzt mal hier so ein bisschen recht.
Aber Lanchi wollte ja eigentlich gerade von dem unglaublich tollen YouTube-Video erzählen.
Bevor ich gleich von dem unglaublich tollen YouTube-Video erzähle, muss ich nur sagen, ich hätte mal auf meinem eigenen Blog.
Sag doch die Adresse kurz.
Medienelite.de, www.medienelite.de. Auch schon mal was noch zu Ursula von der Leyen Zeiten geschrieben über Jungs und das Bundesfamilienministerium. Und auch da wurde ich von meinen werten Kommentatorin darauf hingewiesen, dass es bereits sehr lange ein Referat gibt für Männer im Bundesfamilienministerium. Vielleicht ist das jetzt nochmal also neu gegründet
Taz,
worden.
Also oder? Die Taz schreibt, also ich denke, dass dieses Referat für Jungs, was sie da gegründet hat, dass das, also vielleicht ist es auch alter Käse mit neuem Aufguss oder so, ja. Aber
dieses
Referat für Jungs hat sie tatsächlich gegründet, genau. Weil sie sich ja jetzt um die Jungs kümmert, weil also Ursi hat ja die Familien und die Mütter gehabt und die Frauen, das geht ja nicht, das ist ja Feminismus und deswegen muss sie jetzt halt die Jungs machen. Es sind halt nicht mehr viele übrig dann auch.
Frauen ist Feminismus.
Na, wenn sie sich um die Frauen kümmert, dann wäre es ja wieder Feminismus.
Das wäre ziemlich geil. Nicht.
Ja.
Also sie kümmert sich ja um die Mütter.
Da war ja was los in Deutschland.
Ja.
Aber es sind deswegen ja nicht mehr viele übrig, sie muss ja die Jungs nehmen. Also wen soll sie sonst noch nehmen? Also Ursi hat halt die Mütter, da kann sie nichts mehr machen.
Was ist noch frei im Bundesfamilienministerium? Na, die Alten.
Na, Alte sind, glaube ich, auch eher nicht so, ich weiß nicht, sind die so interessant?
Oh Gott. Ich distanziere mich von Altersdiskriminierung.
Die in Zeiten von Fachkräftemangel stehen die Alten auf jeden Fall auf der Agenda.
Ja.
Oder so.
Agenda.
Ja. Zurück zum Rassismus-Video.
Willst du noch ein paar Worte über das
Rassismus-Video? Jetzt sag das über das Video mal was.
Soll ich mal kurz und abspielen?
Nee. Nein,
ich bin so langsam.
Nein, das muss man auch so.
Nicht noch mehr Klicks.
Nee.
Auf die Scheiße.
Nein, das ist super witzig, weil das in der ZDF-Satire-Sendung aufgegriffen hat. und umgeschnitten hat. Und da geht es um Deutschenfeindlichkeit, weil Christina Schröder immer wieder rumgeheilt hat, dass sie von bösen türkischen Jungs als Schlampe bezeichnet wurde und das total deutschenfeindlich ist. Rassismus gegen Weiße, sehr witzig. Und sie sollte dann erklären, was Deutschenfeindlichkeit ist. Und hat natürlich grandios versagt. Ihr Mann, der neben ihr stand, aber nicht im Bild war, zu dem sie sich bekannt hat, hat sie darauf hingewiesen, dass das doch nicht Fremdenfeindlichkeit ist, sondern Rassismus sei. Und daraufhin hat sie gesagt, oh ja, ich meine jetzt eigentlich schon Fremdenfeindlichkeit, aber ich kann doch nochmal Rassismus sagen. Und ja, es ist super witzig. Einfach nur, ich glaube, nach Christina Schröder und Rassismus und ZDF auf YouTube suchen, anschauen, lachen.
Wollen wir noch 2,5 Worte zu Ali Schwarzers Antwort auf Christina Schröder sagen? Oder Cut? Weil es gibt ja Menschen, die haben ziemlich viel Feedback
bekommen in ihrem Leben. Man kann generell mal was dazu sagen, dass es halt wieder sich alle nur darauf gestürzt haben, dass das Wort oder die Worte Alice Schwarzer fielen in diesem Interview. Und es dann eine total medieninszenierte Debatte gab, einfach darüber, dass jetzt halt der Catfight, ich zitiere, zwischen diesen beiden da irgendwie stattfinden würde und eben diese ganzen Dinge, über die ich mich gerade wortreich aufgeregt habe, dann irgendwie auch gar nicht mehr zur Sprache kam, weil es dann irgendwie nur noch so Schwarzer versus Köhler war und was ja irgendwie erstens mal völlig am Thema vorbeigeht und zweitens halt auch, ja, wie gesagt, es ist, was wir schon alle tausendmal durchgekaut haben und selbst ich in meinem sehr jungen Leben irgendwie es eigentlich nicht mehr hören kann und mich dann auch frage, wie geht's dann Frauen, die irgendwie schon viel länger feministisch aktiv sind, also wie ertragen die das eigentlich noch und wenn es dann immer nur darum geht und eben Alice Schwarzer hat dann Schröder geantwortet in ihrem Blog.
Ein offener Brief.
Hat eigentlich, finde ich...
schreibt sehr gerne offene Briefe, deswegen muss ich das betonen.
Hat das eigentlich jetzt gar nicht so unübel aufgezogen, hat dann aber ihr letzter Absatz, ich kriege ihn gerade gar nicht mehr zusammen, war dann
letzten
eben... Die letzten Absätze waren dann halt eben ihr Lieblingsthema, über das wir auch schon gesprochen haben, die große Verschleierung. Und sie hat dann das einfach noch so rangezogen, ohne dass das ja irgendwas damit zu tun gehabt hätte und hat dann da einfach nochmal drüber gesprochen. Also, weil sie wohl gerade mal drüber sprechen musste, weil es ihr wohl am Herzen lag. Also das war halt auch so, hä, was möchte die Dame uns sagen? Also zumindest mir hat sich das nicht erschlossen. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht klug genug oder nicht feministisch-theoretisch genug gebildet oder sowas. Ich fand den Bezug ziemlich lächerlich. Und wie gesagt, dass sich alle so drauf gestürzt haben und es dann nur darum ging, fand ich völlig idiotisch. Und ich hätte es schön gefunden, wenn mehr Leute abgelehnt hätten zu sagen, dass sie jetzt auch nochmal über Alice Schwarzer sprechen möchten.
Was wir trotzdem getan haben.
Aber ich wollte nochmal...
Ja,
kurz. Was ich daran immer ganz spannend finde, wenn so eine medialen Shitstorms aufziehen, gerade wenn es um Alice Schwarzer geht, wie um Herrgotts Namen kommt kein Qualitätsmedium oder sogenanntes Qualitätsmedium auf die Idee, dass es in Deutschland noch andere Feministinnen gibt, außer Alice Schwarzer, die man zu diesem Thema befragen kann. So. Mehrere Frauen, Männer, alle anderen, die sich zum Thema Feminismus äußern können, die mindestens genauso lange wie Schwarze arbeiten oder noch nicht mal genauso lange und mehr auf dem Kasten haben als diese nette alte Dame da.
Du hast in der nächsten Emma zitiert, damit, das weißt du schon.
Ja.
Auf der letzten Seite.
Ich krieg dann auch
einen alles über alle
offener Brief an
Berichte den Dienern. Die nette alte Dame.
Ich glaube, dass viele Medien gar keinen Bock haben, sich mit dem Thema eigentlich auseinanderzusetzen. Und dann fragt man halt Alice kurz an, ob sie noch mal so bitte was sagen könnte. Und schon hat man wieder ein paar Seiten gefüllt, hat ewig viel Klicks generiert und die Auflage hochgetrieben, wird wiederum woanders zitiert. Und alle sind glücklich. Und dann hat man mal wieder über Feminismus gesprochen. Also, und dann kann sich nämlich auch keine von diesen ganzen Immanzen beschweren, dass man nie über Feminismus reden würde, weil man hat ja mit Alice Schwarzer geredet.
Genau.
Also ich denke, das ist einfach so ein geschlossenes System, in dem, von dem letztendlich alle profitieren, bis halt auf die Feministin.
Ja, und dann als krönender Abschluss werden dann noch die männlichen Edelfedern aus den Medien rausgekramt, die sich dann auch noch dazu äußern können, was ja so toll ist, wenn Männer über Feminismus schreiben, die dann so ein Bullshit erzählen, wie in der Süddeutschen, dass... Feminismus für Deutschland gar keine politischen Neuerungen gebracht hätte. Das wäre alles vom liberalen System heraus entstanden. So. alle, jede Form von Gleichberechtigung, die wir heute haben, ist nicht auf den Feminismus zurückzuführen. So.
Ja, es gibt ja den Feminismus auch nicht.
Naja, das ist ja selbstredend. Wir zitieren ja hier.
Wir zitieren doch hier.
Wie möchten wir enden?
Sind wir schon durch mit allem? Tatsache.
Nee, wir sind noch gar nicht durch. Was quatsch ich hier? Wir haben noch ein paar Highlights. Also wir wollten enden mit positiven Dingen, die uns in diesem Jahr umtrieben haben. Einfach, dass wir alle mit einem positiven Karma nach Hause gehen, beziehungsweise weiter im Bett liegen bleiben oder in der Küche weiter kochen können. Jede von uns hat sich ein paar Gedanken gemacht, was sie gut fand in dem Jahr. Ich sehe jetzt schon ganz nervöses Rumblättern. Wollen wir anfangen? Wie wollen wir anfangen? Wer möchte anfangen? Und was sagen, was schön war dieses Jahr? Persönliches Highlight, feministisches Highlight, Mädchenmannschaft Highlight. Highlight.
Also neben Judith Butler auf jeden Fall cool war die Wahl von Susanne Beer zur Richterin am Bundesverfassungsgericht. Hat mich persönlich total gefreut, weil ich auch in meinem Studium, ich studiere Gender, schon total viel von ihr gelesen habe. Sehr, sehr inspirierende Frau, sehr taffe Frau, vor allen Dingen, weil ich bis dato noch nichts wusste, was überhaupt feministische Rechtssoziologie sein soll, oder überhaupt Rechtssoziologie. Ja, und auch schon von Freundinnen gehört habe, die bei ihr Vorlesungen besuchen an der Humboldt-Universität in Berlin, dass es wohl die absolute Knallerfrau ist und sie ja auch schon vor ihrer Nominierung viel gemacht hat. Also sie hat ja das Gender-Kompetenzzentrum geleitet an der Humboldt-Universität, das nur gegründet wurde, um die Bundesregierung in Gender-Mainstreaming zu unterrichten und zu beraten. Und die Förderung ist jetzt leider ausgelaufen. Ja, die einfach total progressiv ist für eine Juristin und wirklich forward, was feministische Rechtssoziologie angeht, also auch feministische Kritik an Rechtswissenschaften oder überhaupt an normativen Gesichtspunkten, an der Judikative und so weiter und so fort. Und zweites Highlight im Mai, das Gender Camp, das ich besucht habe. Sehr witzig, in einem auf einem Bauernhof irgendwo in Norddeutschland in der Nähe von Hamburg, das auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird, auch im Mai, wo man sich gerne anmelden kann und sich an der Planung und Orga beteiligen kann unter www.gendercamp.de zusammengeschrieben. Das ist ein Barcamp. Und das 3 Tage lang dauert und es gibt viel Clubmate, veganes Essen, vegan bis Vollwertkost. es gibt eine Tischtennisparty, Clubmate, tolle Betten, Kühe, Pferde.
Und Feminismus.
Und Feminismus. Und WLAN.
Im Gegensatz zu Republika.
Es hat nicht immer funktioniert, aber es war sehr toll und habe da sehr viele tolle Menschen kennengelernt, die ich auch jetzt nicht mehr, die nicht mehr fehlen sollten. Sehr inspirierende Vorträge von Hacken bis Queer-Geeks, Female-Nerds oder so Grundsatzgespräche über Feminismus und Gender. Ja, und abendliche Besäufnisse war eigentlich alles dabei. Also ich habe mich erinnert so an meine Schulklassenfahrten. Das ist wirklich toll und es kostet, ich glaube, 40 Euro für die 3 Tage und es ist das Geld auf jeden Fall wert.
Dann von Barcamp zu Barcamp. Die Mädchenmannschaft hat Ende Oktober das Barcamp Frauen unterstützt und war auch Medienpartnerin. Das Barcamp Frauen. Wir haben daran teilgenommen, etwas organisatorisch mitgeholfen. Und was schön war am Barcamp Frauen ist, die Tatsache, dass dieses Konzept des Barcamps erlaubt, dass Menschen dahin kommen, eine teilweise spontane Idee haben und über Themen reden, die sie selber beschäftigen. In diesem Barcamp ging es dezidiert um Frauen- bzw. Feminismus-Themen und es kamen verschiedene Diskussionsrunden, teilweise wirklich sehr spontan zusammen. Zum Beispiel Porno oder Poyes hat Verena von der Mädchenmannschaft darüber gesprochen. Weibliche Vorbilder in der Politik, Prostitution in Berlin. Lanchi und ich haben auch über herrschaftskritische Räume und Ladyfeste gesprochen zum Beispiel, also ein sehr bunter Mix. Das ist teilweise schwieriger an so einem Barcamp, also beziehungsweise an diesem Barcamp war, dass dieses rote SPD-Label doch sehr durchgeblinkt hat, für mein persönliches Empfinden zu sehr. Das kann man ändern, muss man nicht ändern, aber um vielleicht offener zu werden, um mehr Menschen anzusprechen, die vielleicht sich nicht in so einem parteipolitischen Wirrwarr verlieren wollen, könnte man das vielleicht anders angehen nächstes Jahr, muss man nicht. Aber ich fand insgesamt, dass es ein schönes Erlebnis war, als verschiedene Menschen zusammenkamen und über Themen sprechen konnten, die sie bewegt haben, trotz aller Kritik, die trotzdem auch teilweise gerechtfertigt laut wurde. Und ganz zum Schluss wollen wir noch auf eine ganz wichtige Wahl hinweisen.
Genau, also was mir im letzten Jahr im Hinblick auf die Mädchenmannschaft sehr viel Spaß gemacht hat, war die Wahl zum Bloggermädchen. Das hat 2009 ist das die Frau Liebe geworden. Auf zweitem Platz war dann Anne Roth. Das war einfach, letztes Jahr haben wir das erste Mal gemacht und es war total spannend, die Blogs zu sammeln. Und dann kamen ganz viele Vorschläge von den Leserinnen und wir haben uns da durchgeklickt und ganz viele super spannende Sachen entdeckt und neue Blogs entdeckt. Und die Blogroll, die persönliche, wurde immer länger und immer länger und immer länger. Ja, und wir machen das dieses Jahr wieder und man kann noch bis zum 31.01. abstimmen. Wir haben ganz viele Vorschläge gesammelt, haben in schwerer, mühevoller Kleinarbeit 10 ausgewählt von den ganz vielen Vorschlägen, was nicht besonders einfach war. Und ich bin total gespannt, wer gewinnt und werde mich aber durch die ganz vielen anderen Vorschläge auch noch durchklicken, nochmal in aller Ruhe durchklicken, weil es einfach doch Wahnsinn ist, was da draußen so alles geht. Wer da draußen alles so furchtbar kluge Sachen schreibt und man kriegt es irgendwie dann doch nicht immer mit. Also deswegen immer her mit den Links, auch wenn das Bloggermädchen dann vielleicht vorbei ist. Eben selber mal Sonntag oder als WWW-Girl bei uns vorgestellt werden oder fürs Genderissimi, für unsere Blogschau, unsere wöchentliche. Ja, ihr seid super.
Dann freuen wir uns, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Es war unser inoffizieller Jahresrückblick mit der Mädchenmannschaft, in Bad of Mädchenmannschaft, unser Femcast. Heute mit Anna, Lanchi oder Nadine und mit mir, der Magda. Und wir hoffen, dass wir das nochmal hinbekommen. Mir hat Spaß gemacht. Ihr schweigt.
Uns auch.
Uns auch.
Wodka.
Wodka,
Krasowka. Ja, wir zwitschern Wodka. Uns jetzt hier noch ein und
wir kuscheln noch ein bisschen.
Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare.
Genau, seid lieb zu uns.
Seid lieb zu uns, ja bitte, seid
ja.
lieb zu uns.
Ja, wir freuen uns, dass wir das Jahr 2010
das war auch für uns das erste Mal
mit euch feministisch verbringen durften und verabschieden uns mit einem dicken Knutsch.
Knutsch.